Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Herz bellt, das Interview. Solltest du die Mein Herz bellt noch nicht kennen, stelle ich sie dir gerne kurz vor. Die Mein Herz bellt steht für den fairen und freundschaftlichen Umgang mit dem Hund. Wir laden zu unseren Interviews Gäste aus dem gesamten Hundesektor ein und informieren uns bei Ihnen über Themen rund um Gesundheit, Training mittels positiver Verstärkung, den Bereich Tierschutz, was es zum Beispiel auf dem Buchsektor Neues gibt und vieles, vieles mehr. Heute freue ich mich ganz besonders, dass ich Martina Flocken begrüßen darf. Hallo Martina!
Hallo Anja, schön, dass ich da sein darf.
Martina, magst du dich unseren Zuschauern bitte einmal kurz vorstellen?
Ja, klar, gerne. Ja, mein Name ist Martina Flocken und ich bin Hundephysiotherapeutin, mittlerweile im 10. Jahr. Ich kann es manchmal selber kaum glauben. Und ich habe viele Jahre eine Hundephysiopraxis selber geführt und habe dann irgendwann das Bewegungstraining so für mich als mein Steckenpferd entdeckt und habe passend dazu gesagt, das muss man ja irgendwie den Hundehaltern auch noch auf andere Art und Weise näher bringen können. Und habe dazu dann Online-Selbstlernkurse für Hundehalter entwickelt, also quasi Hundeturnen. Und das ist das, womit ich mich hauptsächlich beschäftige, das Bewegungstraining beim Hund.
Jetzt ist Physiotherapie natürlich ein Begriff, den jeder schon mal gehört hat. Aber was genau hat sich denn der Hundehalter unter Physiotherapie für den Hund vorzustellen?
Ja, das ist eigentlich ein riesiges Gebiet und das wächst auch noch immer unglaublich schnell und unglaublich vielfältig. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass der Bereich der Veterinärphysiotherapie dem Bereich der Humanphysiotherapie gar nicht unähnlich ist, weil ganz viele Therapieformen, die man selber so von seinem Menschenphysio kennt, die sind so nach und nach auf den Hund übertragen worden. Also so Dinge wie eine ganz klassische Massage, das hat man auf den Hund übertragen. Den Hund kann man natürlich nicht so intensiv massieren wie einen Menschen. Dem Menschen kann man sagen, na, das musst du jetzt mal aushalten, das kann ich beim Hund nicht. Das ist eine Komponente, aber auch, wie das gerade schon erwähnte, Bewegungstraining, also bestimmte Bewegungen, die bestimmte Zwecke erfüllen sollen. Dann gibt es auch gerätegestützte Therapie, wie zum Beispiel Elektrotherapie, Lasertherapie, Ultraschall. Es gibt Geschichten wie Akupunktur natürlich auch, ne? Das ist dann zwar ein bisschen weiter weg, aber fällt natürlich auch da rein. Auch Sachen wie Taping und was gibt es noch alles? Triggerpunkttherapie. Also es ist eigentlich ganz viele Sachen, die man so aus dem Humanbereich kennt, die sind so nach und nach. Dorn-Breuß-Massage fällt mir jetzt auch spontan noch ein. Alle auf den Hund übertragen worden, übrigens auch auf die Katze. Es gibt durchaus auch Physios, die Katzen behandeln. Ist nicht immer ganz so einfach, aber geht auch. Aber grundsätzlich wird eigentlich alles das, was man so im Humanbereich macht, auch mit unseren Hunden mittlerweile gemacht. Also ist auch viel, viel mehr, und das muss ich wirklich sagen, häufig werden die Hundehalter vom Tierarzt zum, geh mit dem Hund mal aufs Unterwasserlaufband geschickt. Aber Physiotherapie ist viel, viel mehr als das Laufen auf dem Unterwasserlaufband. Das sind ja ganz viele Komponenten. Und ich denke, da wird mir auch jeder Physio zustimmen, dass das halt ein Bereich ist, aber dass es unglaublich vielfältige Therapiemethoden drumherum gibt.
Das heißt, Physiotherapie ist tatsächlich, also im Humanbereich natürlich ein Beruf, den du tatsächlich erlernen musst, wo du Prüfungen ablegst. Gilt das denn für die Physiotherapie bei den Tieren auch? Also musst du auch Prüfungen ablegen, dass du sagen kannst, ich bin jetzt, ja, keine Ahnung, staatlich geprüfter Physiotherapeut für Tiere?
Staatlich geprüft leider noch nicht. Das ist was immer wieder im Gespräch ist. Ich würde das sehr, sehr befürworten, weil das natürlich garantieren würde, dass wir eine einheitlichere Ausbildung haben. Es ist grundsätzlich so, dass es nicht geschützt ist, aber es ist eine Ausbildung, die man macht. Dazu gibt es mittlerweile verschiedenste Institute, die auch unterschiedliche Schwerpunkte haben, unterschiedliche Lernmethoden, Herangehensweisen. Aber es ist schon so, dass man eine Ausbildung macht zum Hundephysiotherapeuten oder Tierphysiotherapeuten und da auch entsprechende Prüfungen macht. Also ich habe eine Facharbeit geschrieben und ich habe eine mündliche, eine schriftliche und eine praktische Prüfung gemacht. Und Ja, aber es, wie gesagt, es gibt da auf jeden Fall natürlich Unterschiede. Und in meinen Augen wäre es wirklich wünschenswert, da eine einheitliche Prüfungsordnung zu haben, weil dann könnte man zumindest garantieren, dass man auch ja, einen einheitlichen Einstieg an Wissen und Kompetenz des Physios hat, ne, was dann jeder noch daraus macht. Also für mich ging das eigentlich so nach der Ausbildung erst los, dass ich gesagt habe, ah ja, ich will das noch machen und das noch lernen, das möchte ich auch noch machen und das übrigens auch noch. Und dann fängt man noch so richtig an, da weiter auch in sich zu investieren und in die Arbeit zu investieren. Aber so der Grundstock sollte schon eigentlich einheitlich sein, ja.
Jetzt hast du vorhin gesagt, dass das Feld der Physiotherapie ja sehr, sehr viel umfasst. Hast du dich denn auf einen Schwerpunkt spezialisiert? Weil das, was du gerade unseren Zuschauern alles genannt hast, was es da für Möglichkeiten gibt, ich kann mir vorstellen, ist es sinnvoll vielleicht zu sagen, ich biete 1, 2, 3 Punkte an, aber diese Punkte, die beherrsche ich auch wirklich aus dem FF oder bietest du praktisch alles an?
Ja, also ich finde immer so, diese Bauchladengeschichte ist immer schwierig. Also es ist natürlich gut, wenn man viele Interessen hat und sich da auch vielfältig weiterbildet. Das halte ich auch für wichtig. Einfach da immer so, ja, nicht auf der Hut, das ist die falsche Bezeichnung, aber ja schon immer zu versuchen, dran zu bleiben, weil die Wissenschaft sich weiterentwickelt. Aber es ist sicherlich so, dass so nach und nach, gerade wenn man da ein bisschen Erfahrung hat, dass sich viele ein Stück weit spezialisieren und so ihre Kernkompetenzen haben. Und für mich ist es einfach so, dass ich über die Jahre gerade also dieses Bewegungstraining, das Turnen, das Gymnastizieren des Hundes als das herausgestellt hat, was mir den meisten Spaß gemacht hat, was ich bei jedem Hund einsetzen kann, also völlig egal, ob das jetzt ein 4 Monate alter Junghund ist oder ob ich einen 14 Jahre alten älteren Hund habe. Das hat für mich einfach so vielfältige Ausmaße gehabt, dass ich gesagt habe, das ist so das, was ich mega finde und ich bin halt selbst auch jemand, der immer gerne was machen möchte und in Bewegung ist und das kommt mir dann auch zugute, also so lange ruhig sitzen ist dann manchmal schwierig und deshalb hat sich das für mich so über die Jahre einfach so als mein Schwerpunkt auch herausgestellt.
Jetzt hast du gerade das Stichwort gesagt, junger Hund, 4 Monate alter Welpe oder 14 Jahre alter Hund. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hatte früher immer gedacht, Physiotherapie wäre für alte, kranke Hunde. ich sehe dich schon lachen.
Ich bin ein fröhlicher Mensch.
Ja, wohl nicht so. Also Physiotherapie ist durchaus viel mehr als eine Behandlung für alte, kranke Hunde, die Probleme mit dem Bewegungsapparat haben, sondern auch für, wie du schon sagtest, junge Hunde, die gesund sind oder haben diese jungen Hunde vielleicht auch schon gesundheitliche Probleme? Das würde mich jetzt echt interessieren.
Ja, da haben wir ja alles. Aber ich sag mal, fangen wir mal so an. Beim Humanphysiotherapeuten ist es ja auch so, da habe ich früher auch gedacht, ja, da gehst du nur hin, wenn du Rückenprobleme hast oder wenn dir die Schulter wehtut oder was auch immer, ja. Wenn du eine Kalkschulter hast, gehst du zum Physiotherapeuten. Ja, das war so der Klassiker. Wenn man aber anfängt, sich mit dem Thema mal zu beschäftigen, sieht man, dass zum Beispiel auch im Sport, schau dir Profisportler an. Was haben die? Fußballer, die siehst du alle immer auf der Massageliege liegen. Ne? Die haben ich sag's jetzt mal so plakativ. Ja, aber das gehört dazu. Das ist ein Bestandteil des Trainings, ein ganz fester Bestandteil, dass ja nach dem aktiven Training die Muskeln gelockert werden, dass geguckt wird, wo zwackt was, wo zwickt was. Sitzt alles an der richtigen Stelle und ja, einfach den Körper in seinen aktiven Bewegungen zu unterstützen. Und genauso sehe ich das auch in der Hundephysiotherapie, dass ich zum einen natürlich auch kranke junge Hunde habe, also jetzt Hunde mit einer OCD, das ist ja so klassisch zwischen dem 4. und 9. Lebensmonat oder einer Ellbogendysplasie, Hüftdysplasie, das sind oft auch ganz junge Hunde, die zu mir gekommen sind. Aber auch im Bereich Hund ist das natürlich viel mehr, weil wenn du dir anguckst, was wir mit den Hunden heutzutage alles machen, ja, das ist ja nicht mehr nur der Hund, der, ich hätte jetzt gesagt, auf dem Sofa, ne, also in seinem Körbchen liegt. Also einer liegt am liebsten auf dem Sofa.
Auf dem Sofa.
Ja, wir haben ja mittlerweile viel mehr als Hunde, die einfach nur ja, ein bisschen spazieren gehen und ansonsten in ihrem Bett liegen, sondern ganz viele Hunde sind sportlich aktiv, sind viel mit ihrem Menschen unterwegs. Die Tiermedizin hat sich irre weiterentwickelt und es werden Krankheiten, die früher, da hätte sich ja keiner drum geschert, wenn der Hund eine Hüftdysplasie hat. Also vor 40, 50 Jahren wäre das nicht festgestellt worden. Da hätte keiner gesagt, wir machen jetzt mal ein Röntgenbild und gucken uns das an. Das sind ja Sachen, die sich so in den letzten Jahren alle entwickelt haben. Und man guckt natürlich auch, okay, es gibt Erkrankungen, was kann ich da machen? Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Bereich, aber halt auch der Sport. Der Sport, das sind ja, ich fühle das so, ja doch so gerade auch in den letzten 10 Jahren, die Sportarten, die sprießen ja auch aus dem Boden. Ja, was man alles mit dem Hund machen kann. Also ja, so vor 10 Jahren oder sowas war Hunde-Frisbee halt noch total abgefahren und das ist ja mittlerweile normal. Und so kommen ja immer wieder neue Sachen dazu. So kommen auch immer wieder neue Sportverletzungen dazu. Das ist natürlich auch so eine Geschichte. Aber natürlich auch Hundehalter, die sagen, okay, ich mache Sport mit meinem Hund. Ich weiß, mein Hund ist außergewöhnlichen Bewegungen ausgesetzt. Das ist im Sport nämlich in den meisten Fällen so. Die nicht physiologisch sind, die der Hund nicht so einfach von sich aus machen würde. Auch nicht in dieser Intensität. Und die dann einfach sagen, ja, ich möchte, dass mein Hund durchgecheckt wird. Ich möchte wissen, dass keine Blockaden da sind, dass alles an dem Platz sitzt, wo es ist, dass es keine Verspannungen gibt. Und die dann eben entsprechend auch, ja, Sport begleiten, mit ihrem Hund was machen. Aber auch, ja, wenn du keinen Sport machst, sondern so dann 0815 Haushund, ne? Das ist so ganz plakativ, ne? Ich weiß. Aber wenn ich mich jetzt so als 0815 Menschen anschaue, habe ich das halt auch schon mal, dass ich einfach irgendeine Bewegung mache, wo ich sage, oh, das war jetzt doof. Das geht unseren Hunden ja genauso. Das heißt, es macht durchaus Sinn, da auch präventiv den Hund durchchecken zu lassen, präventiv sich von den Physio-Übungen zeigen zu lassen, wie ich einen Hund fit halten kann, wie der bemuskelt sein kann. Dann muss ich ja nicht erst anfangen, wenn er alt ist. Also wenn ich einen alten, klapprigen Hund habe, der hinten keine Muskulatur mehr hat, ist es ja kein Grund zu sagen, oh ja, der ist halt alt. Also auch da kann man wieder aufbauen. Aber vor allen Dingen kannst du natürlich auch vorher schon was machen, um das eben zu vermeiden und zu verzögern. Also
da möchte ich gerne
überall.
Da möchte ich gerne einsteigen. Also ich habe jetzt rausgehört, Tierärzte überweisen heutzutage Gott sei Dank auch an die Physio. Sporthunde, ich nenne sie jetzt einfach mal Sporthunde, da ist Physio auch ein fester Bestandteil. Jetzt bin ich eben der normale Hundehalter, möchte meinen Hunden natürlich auch was Gutes tun. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, rein präventiv könnte ich zur Physio gehen. Wenn ich aber als normaler Hundehalter jetzt mit meinen Hunden eben spazieren gehe oder so, natürlich würde ich sehen, wenn der plötzlich nur noch auf 3 Beinen läuft, jetzt mal ganz extrem, dann ist es schon spät. Das ist gerade der Rookie. Höppi, ist gut, alles gut. Moment mal eben. Liebes, du hattest gerade gesagt, es gibt also den Bereich der Sporthunde, die Physiotherapie bekommen, ganz normal, das gehört für die dazu. Es gibt den Bereich des Tierarztes, der halt Hunde zur Physiotherapie überweist und dass es natürlich als Prävention auch sehr, sehr sinnvoll ist. Jetzt bin ich ein ganz normaler Hundehalter und gehe mit meinen Hunden spazieren. Natürlich sehe ich das, wenn auf einmal nur noch auf 3 Beinen gelaufen wird. Aber dann ist es ja schon ziemlich spät. Wie würde ich denn sehen? Ja, wie würde ich denn sehen? Hoppla, ich sage jetzt einfach mal, der läuft unrund. Also, also 3 Beine ist schon ziemlich heftig. Wäre den Anfängen? Ja, wie sehe ich das denn als normale Hundehalter?
Ja, das ist natürlich ein Riesenbereich, weil verschiedene Krankheitsbilder ganz unterschiedliche Symptome haben. Und da wir ja wissen, dass es ja gefühlte 1 Million Gelenkprobleme, Erkrankungen mittlerweile beim Hund gibt, ist das natürlich ganz breit gefächert. Aber ja, was halt so der Klassiker ist, ist, dass der Hund anfängt zu humpeln, Das kann zum Beispiel sein, wenn du ja zu Anfang des Spaziergangs, also dass du so eine Anlauflahmheit hast oder dass der Hund zwischendurch mal ein bisschen lahmt oder gegen Ende des Spaziergangs oder auch dauerhaft, das gibt es ja leider auch. Also das sollte man schon auch ernst nehmen. Das simuliert der Hund auch nicht, um nach Hause zu kommen. Also du hast es ihm als Trick beigebracht. Ja, alles schon gehört, ja. Und wenn Hunde zum Beispiel im Passgang laufen, also quasi...
Entschuldige, dass ich da direkt einhake. Was habe ich mir unter Passgang vorzustellen?
Ja, Passgang ist quasi, wenn die Läufe vorne und hinten jeweils auf der Körperseite gleichzeitig nach vorne geführt werden. Also wenn linker Vorderlauf und linker Hinterlauf, genau, wie, genau, Kamele laufen so, ich glaube, Elefanten laufen auch im Passgang. Beim Hund ist das eher ungewöhnlich. Es gibt einige Herdenschutzhunde, die rassespezifisch im Passgang laufen, aber sollte der Hund nicht ein Herdenschutzhund sein, sollte man da zum Beispiel auch gucken. Es gibt aber auch solche Geschichten, wenn Hunde sich zwischendurch immer wieder hinlegen oder anlehnen, wenn man stehen bleibt. Was hat man noch? Dieses Pfotenschleifen zum Beispiel. Also wenn der Hund läuft und du hörst immer wieder, dass die Pfoten so über den Asphalt schluffen, das ist auch ein klassisches Indiz eigentlich dafür, dass Rückenprobleme da sind.
Also wenn Mutter früher zum Kind gesagt hat, heb mal die Füße hoch.
Genau, richtig, ja. Das ist beim Hund eigentlich auch eher ungewöhnlich, dass das was damit zu tun hat, dass der faul ist, sondern wenn er wirklich mit den Pfoten schleift, dann ist das eher ein Indiz dafür, dass er Rückenprobleme hat, dass es dann eine neurologische Erkrankung gibt. So ein leicht aufgezogener Rücken, wie so ein Gatzenbuckel, das ist auch ein deutliches Indiz dafür, dass er Schmerzen hat, dass er Rückenprobleme hat. Wenn ein Hund einen sehr ausgeprägten Hüftschwung hat.
Was ist das? Der wackelt?
Wenn er, genau, wenn er so ausgeprägt mit dem Po wackelt, ne, so wie Jennifer Lopez, bei der finden wir das toll, beim Hund finden wir das nicht toll. Das nennt man LSU-Twist in der Fachsprache. Das ist zum Beispiel ganz klassisches Anzeichen, was man oft bei einer Hüftdysplasie sieht. Das sind so typische Geschichten, wo man dann wirklich auch alarmiert sein sollte. Oder wenn du zum Beispiel siehst, dass dein Hund auf der einen Seite stärker bemuskelt ist als auf der anderen Seite. Oder wenn er sich hinsetzt, dass er ein Bein immer wieder abwinkelt oder mit dem Po auf die Seite rutscht. Das sieht meistens süß aus, ist aber weniger süß, weil auch das darauf hindeuten kann, dass einfach Rückenprobleme hat, dass das Knie wehtut, die Hüfte wehtut. Das sind, ja, die Hunde zeigen uns das schon relativ deutlich. Es ist breit gefächert und aber oft auch schwierig zu erkennen für den Hundehalter, weil du bist ja nun mal jeden Tag mit deinem Hund zusammen. Und dann denkst du, dann geht das oft so schleichend und dann fragst du dich, ja, hat er das eigentlich immer schon gemacht? Und da ist es manchmal schwierig zu erkennen. Und da kann man einen Hundehalter jetzt auch, außer er läuft halt wirklich nur noch auf drei Beinen, dann muss ich schon sagen, da hätte man vielleicht auch früher was sehen können. Aber ich sag mal so, da hilft immer nur präventiv Aufklärungsarbeit zu leisten, den Leuten zu sagen, okay, das sind Anzeichen dafür, dass der Hund Schmerzen hat, das sind Anzeichen für eine Hüftdysplasie. Also das, was ich auf meinem Blog eigentlich immer wieder mache. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen immer wieder. Ja, es ist einfach wichtig, immer wieder darüber zu schreiben. Dabei geht es ja nicht darum, dass die Leute selber anfangen, herumzudiagnostizieren und selber jetzt, oberlehrerhaft auf der Hundewiese herumzulaufen und anderen zu erzählen, was der Hund hat. Mir geht es da rein darum, zu sensibilisieren. Ah, guck mal da, das ist gar nicht so normal oder woran erkenne ich was? Und das ist eigentlich das, was mir da am Herzen liegt. Weil als Laie kannst du das ja gar nicht alles wissen.
Das ist klar. Deswegen hat man ja auch Fachleute so wie du. Und für mich wäre jetzt echt noch eine Frage, weil das interessiert mich halt immer, das frage ich eigentlich jeden unserer Interviewpartner, was bringt mir denn die Physio für meinen Hund im Alltag?
Eine ganze Menge. Also Ich setze mal wieder bei Menschen an, weil da ist es manchmal ein bisschen verständlicher. Also ich selber bin jetzt auch nicht immer, muss ich zugeben, die Riesensportskanone. Das ist, also ich bewege mich gern, ich bin gern mit der Tessa unterwegs und wir laufen viel und machen und tun und überhaupt. Und Ich merke aber zum Beispiel, ich habe irgendwann angefangen, Pilates zu machen, also viel Tiefenmuskulatur trainiert. Und ich bin ja leider groß und schlaksig und lange Beine, lange Arme, also furchtbar lästig. Und das ist von der Haltung her dann auch oft schwierig. Also ich kenne das, mein Vater hat mir früher immer wieder so unsanft auf den Rücken gehauen, ich soll mich doch mal gerade hinsetzen. Und lauter solche Geschichten. Also ich habe aber gemerkt, wenn ich Pilates gemacht habe, also regelmäßig, dass ich zum einen eine ganz andere Haltung habe, und zwar ganz automatisch, dass ich gerade sitze, dass ich eine gute Muskulatur habe und dass ich anders gehe, dass ich mich anders bewege, meine ganze Haltung anders ist, mein Körperbewusstsein viel, viel besser ist. Und das, genau dasselbe haben wir beim Hund. Wenn du halt deinen Hund gymnastizierst und sein Körpergefühl trainierst und der weiß, wo fange ich an, wo höre ich auf, und der ist gleichmäßig bemuskelt und der weiß eben, dass sein Körper, das ist bei Hunden leider oft so, die denken, der Körper hört hinterm Brustkorb auf. Das heißt, hinten läuft irgendwie so mit. Aber dieses wirkliche Bewusstsein, woraus besteht mein Körper, wie setze ich meinen Körper ein, hilft natürlich im Alltag auch bei ganz normalen Bewegungen. Das hilft aber auch davor, Verletzungen vorzubeugen. Weil wenn ich als Mensch mich sicher bewege, dann passiert es mir seltener, dass ich mir einen Fuß umschlage zum Beispiel. Und wenn das beim Hund so ist, dass der sich sicher bewegt, dass er ein gutes Standing hat, dann hast du da genau denselben Effekt. Der bewegt sich sicherer, der verletzt sich nicht so schnell, der ist insgesamt beweglich und bemuskelt. Und das hat dann natürlich wieder diesen präventiven Faktor, dass man sagen kann, okay, wenn der halt eine gute Körperkonstitution hat, dann steckt er auch, und das ist auch wieder was sehr Positives, mögliche Erkrankungen schneller weg. Das heißt, die Rekonvaleszenz nach einer Erkrankung verkürzt sich auch signifikant.
Liebes, das ist schon bis jetzt super interessant. Jetzt habe ich natürlich die Frage, die Physiotherapie stärkt, sage ich mal, meinen Hund im Gang und macht ihn dadurch ja auch gesünder in gewisser Art und Weise, sage ich jetzt einfach mal, ja. Erspart denn der Gang zur Physiotherapie im Zweifelsfall den Gang zum Tierarzt?
Das kannst du so pauschal nicht sagen, weil wir haben ja völlig unterschiedliche Kompetenzen. Ja, wenn man, also jetzt geht es gar nicht um Kompetenzgerangel, sondern der klassische Weg sollte eigentlich sein, dass der Hund von einem Tiermediziner an den Physiotherapeuten weiter überwiesen wird. Also zumindest, wenn er eine Erkrankung hat. Ja?
Also die Richtung wäre Tierarzt, Physiotherapeut.
Das wäre so eine typische Richtung eigentlich, dass der Hundehalter, um einfach mal ein Beispiel zu nennen, der Hundehalter ist mit seinem Hund zum Tierarzt gegangen, bitte auch zum Facharzt gehen. Ja? Überhaupt nicht despektierlich für einen allgemeinen Tierarzt. Aber ich sag mal so, wenn ich selber was an den Knochen habe, gehe ich auch zum Orthopäden. Da würde mein Hausarzt, jetzt hätte ich bei einem Haustierarzt gesagt, würde mein Hausarzt, würde ja auch sagen, ah ja, da gehst du mal zu meinem Kollegen, ne? Ich habe da einen Orthopäden, da gehst du mal bitte hin und dann soll er sich dein Knie mal anschauen. So. Und das sollte man beim Hund natürlich auch machen, wenn ich sage, ja okay, ich möchte auf eine Hüftdysplasie röntgen lassen, dann gehe ich im Idealfall zu einem Facharzt, der weiß, in welcher Position muss der Hund geröntgt werden und so weiter und so fort. Der ist jetzt mit einer Diagnose Hüftdysplasie da rausgekommen. Und da gibt es natürlich verschiedene Optionen. Möchte ich meinen Hund operieren lassen oder nicht? Oder starte ich gleich mit der Physiotherapie, was ich ganz super finde in vielen Fällen. Und dann kann der Tierarzt sagen, so, dann solltest du dir einen Physiotherapeuten suchen und dahin gehen und dann entsprechend die Muskulatur stärken, Gangbild schulen und so weiter und so fort. Es ist ja nun mal so, wir als Physiotherapeuten sind natürlich geschult darin, anhand des Gangbildes und anderen Faktoren zu erkennen, was könnte der Hund haben. Ich habe aber keinen Röntgenblick. Das heißt, auch wenn ich eine Vermutung habe, ja, der Hund könnte ein Rückenproblem haben, der könnte eine Spondylose haben oder das ist ein Symptom für eine neurologische Erkrankung und so weiter und so fort, kann ich eine Vermutung anstellen. Ich kann aber keine Diagnose stellen. Da hört meine Kompetenz einfach auf, weil ich habe nicht die diagnostischen Mittel. Ich habe nicht die Ausbildung, um diese diagnostischen Untersuchungen durchzuführen. Das heißt, natürlich ist es sinnvoll, den Hund bei einem Tierarzt entsprechend umfassend untersuchen zu lassen. Das ist einfach der Part des Tierarztes. Der Tierarzt, außer er hat jetzt eine zusätzliche Physio-Ausbildung, weiß aber nicht, was machen wir Physios denn? Ja, der hat in vielen Fällen kein Unterwasserlaufband da stehen oder einen Laser und der beschäftigt sich nicht mit Themen wie Bewegungstraining und Krankengymnastik und so weiter und so fort. Also es sind zwei völlig unterschiedliche Kompetenzbereiche. Da sollte es auch überhaupt keinen Kompetenzgerangel geben. Und vor allen Dingen ist es für mich ganz klar, dass der Besuch beim Physio im Zweifelsfall auch nicht den Besuch beim Tierarzt ersetzt und umgekehrt. Es sollte eigentlich eher Hand in Hand gehen.
Habe ich das gerade richtig verstanden, dass es vielleicht sogar sein kann, dass eine OP, die im Raum steht, durch den konsequenten Gang zum Physiotherapeuten vielleicht sogar aufgeschoben werden kann?
Na klar, ganz oft auch vermieden werden kann. Also es gibt ja in vielen, vielen Fällen, man muss halt immer den individuellen Hund betrachten, den Patienten, den du da hast. Also da kannst du niemals eine Pauschalaussage machen. Das finde ich auch oft ganz schwierig, wenn in irgendwelchen Gruppen gesagt wird, mein Hund hat, weiß ich nicht, Cauda equina und das geht alles immer so oder so oder so. Es gibt nicht nur den einen Weg, es gibt ganz viele verschiedene Wege. Aber es gibt auch ganz oft die Möglichkeit, ich habe viele Hunde mit Cauda equina in der Praxis gehabt, die nicht operiert worden sind, die nur mit Physio wirklich deutliche Verbesserungen erzielt haben, stabiler gelaufen sind. Ich habe auch Hunde mit Kreuzbandriss und Hüftdysplasie und so weiter und so fort konservativ behandelt, ohne Operation. Das ist in ganz vielen Fällen möglich. Es ist aber nicht immer möglich. Wenn du zum Beispiel einen jungen Hund mit einer OCD hast, die wird in den allermeisten Fällen muss die operiert werden. Da führt kein Weg dran vorbei. Da kann ich mich zu Tode physiotherapieren, aber ich kriege das Stück Knorpel da einfach nicht raus, was da im Weg ist. Und da muss man einfach auch realistisch sein. Aber es ist in ganz vielen Fällen so, dass man Operationen verzögern, aber auch vermeiden kann. Auf jeden Fall.
Du hattest vorhin einmal kurz das Stichwort Körpergefühl. Der Hund weiß, er geht bis zum, bis zum Brustkorb.
Ja, bis zum Ende, einschließlich Brustkorb und dann hört es auf.
So, das gute Körpergefühl, sage ich mal, ist halt, wenn er das lernt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass er, ich sage einfach mal, bewusster seine Füße setzt, achtsamer ist in Form von, ja, ich fange hier an und höre aber nicht hier auf, sondern höre erst da hinten auf. Das heißt, dadurch werden ja potenzielle Gefahren auch beim Spaziergang, also wir müssen jetzt ja gar nicht von Sporthunden sprechen, sondern von unseren normalen Familienhunden, werden ja Sachen einfach auch vermieden. Jetzt ist die Frage, je eher man natürlich, es gibt ja diesen schönen Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Daher meine Frage, wenn ich jetzt mit einem älteren Hund dann doch mal zur Physiotherapie gebe. Es gibt ja, Gott sei Dank, Menschen, die auch ältere Hunde aus dem Tierschutz, du weißt, ne, mein Herz schlägt für Tierschutzhunde, die halt einem älteren Hund ein neues, liebevolles Zuhause geben und sagen, ich glaube, der läuft unrund. Das macht dann auch Sinn, mit ihm nochmal zur Physio zu gehen. Hat denn der die Chance, auch dieses Körpergefühl, jetzt mal ganz ab davon, dass irgendwelche Baustellen behandelt werden, kann denn dieser Hund auch lernen, ich habe da hinten ungefähr noch ein bisschen was dranhängen, das gehört noch zu mir, oder geht das da nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja auch so ein Freund von älteren Hunden und unbedingt, also ein Hund, also zu sagen, der Hund ist halt alt, das bringt nichts mehr, ja, der läuft halt komisch oder der hat halt keine Muskulatur und der läuft halt schon lange so. Ausrede, alles Ausrede, weil du kannst unglaublich viel machen. Du kannst dem Hund damit Schmerzen nehmen, du kannst seine Bewegungen schulen, du kannst sein Körpergefühl trainieren, du kannst deine gesamten Bewegungsabläufe trainieren, du kannst auch Muskulatur wieder aufbauen, auch bei einem älteren Hund. Auch bei einem älteren Hund, der steifere Gelenke hat, kannst du wieder mehr Mobilität erreichen. Also da kannst du unglaublich viel machen und du schenkst dem Hund damit total viel Mobilität, aber auch Lebensqualität. Weil du kennst das ja selber, wenn Menschen älter sind, die rosten natürlich auch mit der Zeit ein. Aber wenn du die nötigst, sich zu bewegen, ne, dann kommt da halt wieder Leben in die Bude. Und die körperliche Bewegung hängt ja auch ganz eng mit der geistigen Bewegung zusammen. Ja, das muss man ja immer so als Ganzes betrachten, dass ja auch, wenn du mit dem Hund was machst, dich mit dem Hund beschäftigst. Sagen wir mal, du gehst jetzt mit dem Hund zur Physio und der sagt dir 3 Übungen, die du jede Woche mit dem Hund machen sollst, jeden Tag. Dann beschäftigst du dich mit dem Hund. Und dein Hund beschäftigt sich mit den Übungen, die er machen muss oder darf und setzt sich damit auseinander, nicht nur mit seinem Körper, sondern er muss auch denken. Und das bringt natürlich ganz viel. Da werden Endorphine ausgeschüttet und das Hirn muss arbeiten, der hat eine Aufgabe. Und ja, unbedingt, gerade für die älteren Hunde. Ich habe so viele Hunde, auch in meinen Kursen, und tausche mich da auch eng mit den Hundehaltern aus, die vorher wirklich sagen, meinst du, das hat noch Sinn? Meinst du, ja, der kann nicht mehr so und das fällt ihm alles so schwer und ich weiß jetzt gar nicht, ob der das so schafft. Und das ist so unglaublich, wenn wirklich ich dann die Nachrichten bekomme, es ist Wahnsinn, ne? Wir machen jetzt 2, 3 Wochen was und das verändert sich total, der fordert das ein, der will das machen und wir können wieder mehr spazieren gehen. Also du hast sogar einen super schnellen Effekt, wenn du mit einem älteren Hund was machst. Also auf jeden Fall, unbedingt.
Das heißt, Physiotherapie ist letzten Endes tatsächlich auch Quality Time. Ja, mit meinem Hund verbringe die Zeit, die ich ihm sozusagen komplett biete, dass wir zusammen etwas machen zur Gesundheitssteigerung, Mobilität für meinen Hund. Jetzt hast du vorhin kurz gesagt, also du tauschst dich ja mit deinen Teilnehmern aus. Da würde ich jetzt gerne mal drauf eingehen. Du bietest Online-Kurse für den Bereich Physiotherapie an, richtig?
Ja, also ich habe mir, wie gesagt, die Bewegungstherapie so als Teilbereich da rausgezogen, weil das was ist, was ich natürlich nach entsprechender Anleitung an die Hundehalter weitergeben kann. Ja, das ist wie ein Humanphysiotherapeut, wo du hingehst und du hast eine Kalkschulter und der sagt dir, jetzt musst du jeden Tag deine Schulter 5-mal so und 6-mal so und 3-mal so bewegen. Also jetzt wirklich ganz platt formuliert. Ja, so in etwa funktioniert es auch, dass du halt dann unterschiedliche Übungen hast auf Körperbereiche oder Themenbereiche, also ob du jetzt Richtung Balance gehst, Prävention, alter Hund, Rückenprobleme, was auch immer. Ja, und darauf zugeschnitten halt Übungsanleitungen und Trainingspläne für Hundehalter. Also es geht wirklich rein um die Bewegungstherapie. Es geht nicht darum, dass ich dem Hundehalter, es ersetzt keine Behandlung oder, na gut, es kann in einigen Fällen natürlich auch eine Behandlung durch einen Physiotherapeuten ersetzen. Es gibt ja auch Menschen, die einfach den nächsten Physiotherapeuten erst in 100 Kilometer Entfernung haben. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Grundsätzlich halte ich es für eine Begleitmaßnahme. Also wenn ich zur Physiotherapie gehe, ist es trotzdem eine gute Begleitung, weil ich eben die Möglichkeit habe, in den Terminen zwischen der Physio mit meinem Hund jeden Tag was zu machen, was auf die Bedürfnisse des Hundes zugeschnitten ist. Aber halt auch für die Hundehalter, die keinen Physio in der Nähe haben oder ich habe ja selber so einen Angstkandidaten, wenn ich jetzt einen sehr ängstlichen Hund habe, der es total doof findet, sich von anderen Menschen anfassen zu lassen und mit anderen Menschen eigentlich gar nicht viel zu tun haben möchte, ja gut, da ist dann der Effekt der Physiotherapie eher stressig, als dass ich tatsächlich eine Verbesserung herbeiführe. Also wenn ich wirklich einen richtigen Angsthund habe oder wenn ich einen Hund habe, der partout nicht Auto fahren kann. Auch das gibt's ja. Ja, die sich, ich sage es einfach mal so, die Seele aus dem Leib kotzen, wenn die den Kofferraum nur sehen. Und dann überlegst du halt 3-mal, wo du hinfährst. Und macht das Sinn? Steht das in Relation zueinander? Und deshalb sehe ich auch das als ich sehe es als in gewissen Fällen einfach als eine Möglichkeit, auch eine Physiotherapie zu ersetzen. Immer auch aufs Krankheitsbild und auf die Bedürfnisse des Hundes abgestimmt, aber in vielen Fällen dann auch als eine Ergänzung.
Jetzt ist ja in der heutigen Zeit online ist ja die Plattform. Das ist sicherlich auch völlig legitim. Ich habe halt nur die Frage, ich bin ja nun keine Physiotherapeutin. Ja, ich möchte aber, dass es meinem Hund gut geht. Könnte ich durch irgendwelche falschen Griffe oder vielleicht falsch ausgeführten Griffe meinem Hund dann eher schaden, weil ich habe ja niemanden, der mich korrigiert. Ja, also ich kenne das halt, es ist mal die Problematik, ich mache was und keiner sagt, es ist verkehrt und dann mache ich es falsch. Da hätte ich Angst, vielleicht bei meinem Hund was falsch zu machen.
Ja, das musst du jetzt natürlich so sehen, auch wenn dir dein Physiotherapeut, zu dem du gehst, dir eine Übung zeigt. Zum Beispiel sagt, okay, du machst mit deinem Hund jetzt 3-mal die Woche die und die Übung. Kann es dir genauso passieren, dass du die zu Hause falsch machst. Mein Ansatz ist aber immer gewesen, genau das zu vermeiden, weil das ist natürlich immer, egal was du machst, ist das eine Gefahr, dass du etwas falsch machst. Aber ich habe das wirklich versucht, so zu konzipieren, dass die Übungen so gestrickt sind und aufgebaut sind, dass du eben keine Fehler machst. Also dass nichts dabei ist, womit du deinem Hund schaden kannst. Also es gibt wirklich keine Übung, wo es so ist, dass ich sagen muss, oh, wenn er das so oder so oder so macht, dann schadet er dem Hund. Das war das, was mir ganz, ganz wichtig ist. Und ich habe es so gemacht, das hat ja nichts mit Tricktraining zu tun. Das muss man auch mal dazu sagen. Es ist natürlich schön, die Hunde lernen was, die lernen Bewegungen und so weiter und so fort. Aber es geht ja nicht um den Trick, sondern es geht um Bewegungen. Und das sind ganz oft erstmal Alltagsbewegungen, die der Hund braucht. Das heißt, wir fangen mit ganz, ganz simplen Geschichten an. Mit einem Steh-Sitz-Transfer oder Sitzplatz, Stehplatz, Pfote geben, sich mal um die eigene Achse drehen und so weiter und so fort. Das sind Sachen, die kann der Hund zum einen relativ leicht umsetzen. Die sind aber auch nicht fehleranfällig. Und es ist natürlich auch so, dass die Hundehalter, wenn die mit ihren Hunden trainieren, plötzlich einen ganz anderen Blick für die Bewegungen ihres Hundes bekommen. Und was ich halt auch mache ist, und was mir wirklich wichtig ist, dass ich die Leute nicht alleine lasse mit dem, was sie da machen, so nach dem Motto, mach den Kurs und nach mir die Sinnflut, sondern dass wir zum einen eine Gruppe haben, wo die Leute auch wirklich ganz aktiv Videos, also die filmen sich mit ihrem Hund beim Training und sagen dann, okay, wir haben diese Woche haben wir die und die und die Übung gemacht und guck doch mal. Und dann guckt man sich das an und sagt, okay, das und das ist gut, hier könntest du noch was besser machen, achte mal darauf, nimm hier mal ein Target dazu oder. Also da gucken wir wirklich, dass wir einen intensiven Austausch haben, dass die Leute viel Feedback bekommen. Und das Interessante ist auch dadurch, dass sie den Hund auf den Videoaufnahmen sehen, nehmen die das ja auch nochmal anders wahr und sagen, oh ja, stimmt, guck mal, jetzt sehe ich gerade da hinten, das ist wirklich noch nicht ganz in Ordnung und der steht da hinten noch ganz komisch. Also die Wahrnehmung wird eher viel, viel besser dadurch, als wenn du nichts machst. Und ich habe natürlich auch Leute, die sagen, okay, ich möchte mich nicht in so einer Gruppe austauschen, ich möchte eher so ein bisschen mehr Privatsphäre haben. Mit denen tausche ich mich dann zum Beispiel per E-Mail aus und die schicken mir Videos. Und also das ist schon ganz, ganz wichtig, da eine Interaktion zu haben, weil ich eben nicht präsent bin. Ich bin nicht mit den Leuten in einem Raum und nicht vor Ort. Aber es ist schon so, dass man auf Videos ganz, ganz viel erkennen kann. Und dass es mir auch nicht darum geht, da irgendwo rumzudoktern, sondern wenn man sieht, okay, da ist einfach ein Problem. Ich habe das letzte Woche noch gehabt, ein Hund, wo ich sagte, nee, bitte erstmal zum Tierarzt gehen und abklären lassen. Und wenn wir wissen, was Sache ist, dann können wir weiter gucken. Also es geht nicht darum, um auf Teufel komm raus irgendwas zu ersetzen oder zu sparen und auch der ganze Physio ist nichts, was man damit einfach ersetzen sollte. Also ich möchte um Himmels Willen kein Physio der Welt mit einer niedergelassenen Praxis ersetzen.
Liebes, also das heißt, die Kurse, die man zwar online macht, werden von dir aber begleitet. Du bist also praktisch nicht alleine. Das heißt, man schickt dir Videomaterial zu, du schaust drüber. Jetzt habe ich aber eine Frage mit dem Video, das ist ja alles noch in Ordnung, aber brauche ich nicht auch vielleicht spezielles Equipment? Also ich hoffe nicht, dass ich jetzt ein Unterwasserlaufband brauche.
Nee, also auch das ist so eine Geschichte. Es ist natürlich, es gibt mittlerweile irre viele Sachen, auch was die Hundefitness angeht, an Equipment. Das ist auch nett. Ich habe auch einige Sachen, klar. Aber mir war es ein Anliegen, dass die Leute... Ich bin halt sehr praktisch veranlagt und bin auf der anderen Seite aber auch faul. Ja, ich möchte die Sachen, also es sollte einfach und effizient umsetzbar sein. So, und ich möchte nicht, dass die Leute losrennen müssen. sagen, ah ja, ich möchte das jetzt machen, aber jetzt habe ich erstmal eine Einkaufsliste, was ich denn brauche. Ich brauche 5 Cavaletti-Stangen und 3 Balance-Pads und dieses und das und jenes noch. Das möchte ich eben nicht. Ich möchte, dass die Leute die Möglichkeit haben, unabhängig von ihren finanziellen Mitteln, weil auch das alles kostet natürlich viel Geld, und unabhängig von Equipment und auch von örtlichen Gegebenheiten trainieren können. Das heißt, ich habe alles so konzipiert, dass du im Prinzip auch Dinge, die du zu Hause hast, super nutzen kannst, um mit deinem Hund zu trainieren. Das mindert den Trainingseffekt nicht. Es ist nett, wenn du ein Balance-Pad hast. Du brauchst es aber nicht zwangsläufig. Ja, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Das Einzige, was du brauchst, ist einen rutschfesten Untergrund. Das kann im Zweifelsfall aber auch ein Teppich sein. Ja, ich sage immer, eine Yogamatte ist toll und es ist ein ganz süßer Effekt. Sobald du so eine Yogamatte dann auspackst, das sage ich den Leuten immer, wirst du irgendwann merken, der Hund steht da und weiß sofort, was passiert. Ja, das Ganze ist dann ritualisiert und die sind dann auch schon im Arbeitsmodus und sind konzentriert. Das ist so ein positiver Nebeneffekt. Aber ansonsten habe ich alles so konzipiert, dass du super im Urlaub trainieren kannst. Du kannst viele Übungen auf dem Spaziergang einbauen oder du kannst halt Dinge nutzen, die der Haushalt so hergibt. Hürden laufen kann ich im Zweifelsfall auch über meine Beine machen oder ich kann Besenstiele nehmen und ich kann Slalom laufen auch um Blumentöpfe herum. Das mindert nicht die Qualität der Übung an sich und das mindert auch nicht den Effekt, die diese Übung hat. Aber ich versuche so zu gestalten, dass du das auch, der eine hat einen Garten, der andere halt nicht. Und da kannst du nicht oder kannst du dir keinen Fitnessraum einrichten für deinen Hund. Auch das gibt's, es gibt's alles mittlerweile. Ja, es ist auch toll, wenn man da viel Spaß dran hat. Aber so ist nicht jeder. Und es muss für die Leute einfach super easy in den Alltag zu integrieren sein. Oder na, du möchtest ja nicht nach Hause kommen und sagen, puh, ja, jetzt muss ich das mal alles aufbauen, jetzt brauche ich erstmal eine halbe Stunde Vorbereitung und dann ist es wieder, ich muss, ich muss, ich muss. Sondern ich möchte, dass die Leute da mit Freude dran gehen, dass das ist, wo die sich drauf freuen. Dass die sagen, ja, das sind jetzt so mal 5 oder 10 Minuten, die ich mit meinem Hund habe und wir turnen miteinander, wir machen was miteinander und ohne diese riesen Pflicht dahinter, weil die, ich sag mal, Pflicht, konsequent mit deinem Hund Bewegungstraining zu machen, ist ja schon eine Aufgabe. Obwohl ich sage, diese paar Minuten am Tag, die sollte eigentlich jeder haben. Da gibt es keine Ausrede. Aber es ist halt einfacher, wenn du nicht noch riesig was aus dem Schränken holen musst und aufbauen musst und machen musst.
Also das heißt, das wäre nämlich tatsächlich eine Frage gewesen, wie lange ist denn so eine Einheit? Weil die meisten Leute schlicht und ergreifend tatsächlich arbeiten, ja, und diese Zeit, diese Physiozeit für die Hunde bewusst von ihrer Zeit zur Verfügung stellen. Ich meine es überhaupt nicht schlecht, sondern nein, es ist einfach so, es ist eine hektische Zeit und diese Zeit brauche ich. Und klar, wenn ich da erst noch eine halbe Stunde aufbauen muss, bedeutet es, ich muss im schlimmsten Fall auch eine halbe Stunde wieder abbauen. Hab eine Stunde einfach schon mal, bevor ich, ne, die da einfach schon mal weggeht. Das heißt, so eine Übungseinheit dauert, wenn ich dich richtig verstanden habe, zwischen 10 und 15 Minuten. Jetzt ist halt die Frage, also ich kenne es halt vom normalen Training her, ein Training wird erstmal prinzipiell sowieso immer via positive Verstärkung aufgebaut und ganz wichtig, kleinschrittig. Ist das bei der Physiotherapie auch so? Das heißt, muss ich mir deinen Kurs so vorstellen, der Hund geht am Anfang vielleicht über ein Bein und hinterher habe ich da, natürlich nicht während der Corona-Zeit, aber hinterher habe ich da 10 Leute im Garten, 20 Beine zur Verfügung und das Ziel ist, dass der Hund einwandfrei über 20 Beine läuft in einem Zeitraum X, in dem er das halt machen soll. Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Ja, also für mich ist immer der Weg das Ziel. Wir Menschen haben ja leider Gottes heutzutage immer so ein extrem hohes Leistungs- und Anspruchsdenken. Davon sollte man sich bitte einfach mal frei machen. Finde ich ganz, ganz wichtig. Das soll etwas für den Hund, aber auch für den Menschen, soll diese Minuten am Tag, die man damit verbringt, mit ihm zu turnen, ich sage das immer so, weil das ist Turnen, ja? Das ist auch gar nicht despektierlich oder sowas. Aber diese Zeit sollte schön mit dem Hund verbracht sein und entspannt. Und ohne Druck. Der Hund muss die Möglichkeit haben, sich die Übungen zu erarbeiten, seinen Körper bewusst zu erleben und lass den Hund bitte einfach mal nachdenken auch. Ja, nicht immer, das muss nicht zack, zack gehen. Und es gibt Hunde, denen fällt es schwer, sich richtig hinzusetzen. Und denen fällt es schwer, eben über zwei Beine drüber zu laufen. Und das Ganze dann auch noch langsam zu machen und ohne mit den Pfoten anzustoßen. Das sind Herausforderungen. Ich habe durchaus Leute, die den Kurs buchen und die gucken sich die erste Woche an und sagen, ja, aber das kann mein Hund doch alles schon. Mein Hund kann doch sitzen, mein Hund kann Pfote geben. Das ist ja gar nichts Neues. Doch, ist es. Weil wenn du dir mal anschaust, wie sitzt der Hund? Und kann der Hund denn auch tatsächlich langsam Hürden laufen, langsam und bewusst darüber gehen? Also sich, man muss auch dem Hund, auch wenn das, es geht nicht, mir nicht um Entertainment des Menschen, sondern es geht darum, den Hund an Bewegungen heranzuführen. Und das Wichtigste sind Alltagsbewegungen. Das sind beim Bewegungstraining, das ist die Basis dafür, dass wir später komplexere Aufgaben haben. Das heißt, es ist alles so aufgebaut, dass du wirklich mit easy Übungen, also die für uns easy sind, weil die meisten Hunde kennen das Signal Sitz oder Platz oder Pfote geben. Ja, das sind so die Klassiker. Das kennen die meisten Hunde. Das ist super für die Hunde, weil dann haben die nämlich sofort ein Erfolgserlebnis. Dann sagen die, oh cool, das macht Spaß, das kann ich. Ja, lass uns weitermachen. Wenn ich den Hund in der ersten Trainingswoche vor eine unlösbare Aufgabe stelle, habe ich nur einen Effekt. Der Hund macht dicht und sagt, sorry, aber das überfordert mich total. Das macht mir keinen Spaß. Und deshalb ist es so wichtig, mit Dingen anzufangen, mit Bewegungen anzufangen, die der Hund kennt, die zu präzisieren, die aufzubauen und dann darauf aufbauend immer wieder andere Übungen mit reinzunehmen und so ein vernünftiges Konzept dahinter zu haben. Ich halte auch nichts davon, wenn Leute sagen, ja, ja, ich mache mit meinem Hund sowieso immer ganz viele verschiedene Übungen und wir machen dies und das und jenes. Sinnvoll und einen wirklichen Effekt hast du nur, wenn du ein Konzept dahinter hast, wenn du weißt, welche Übungen kombinierst du miteinander und was erreichst du mit welcher Bewegung eigentlich. Also da ist es wirklich, es geht darum, es ganz, ganz kleinschrittig zu machen. Und wenn der Hund nicht drei Wiederholungen schafft, dann schafft er nur zwei Wiederholungen. Aber du machst immer schon mehr, als du vorher mit deinem Hund gemacht hast. Das heißt, du hast immer auf jeden Fall was Positives erreicht. Also das kein Leistungsdruck.
Also das heißt, es soll auch, obwohl es ja letzten Endes kein Spiel, sondern tatsächlich in gewisser Art und Weise Training ist, soll es natürlich dem Hund und dem Zweibeiner im Idealfall auch Freude bereiten, ihn nicht überfordern, sondern er soll, wie du schon gerade sagtest, wenn diese Yoga-Matte ausgerollt wird, sagen, yay, jetzt machen wir wieder was zusammen. Was mich allerdings noch zu meiner Frage bringt, es ist eben kein Spiel, es ist Training. Trotzdem traue ich mich jetzt das mal zu fragen, wie siehst du das denn, wenn man so mit dem Hund mal tobt oder mal, es gibt ja diese Zerrseile oder Bällchen schmeißen oder sonst irgendwas. Also alles das, was man eigentlich im Allgemeinen unter ich spiele mit meinem Hund macht. Siehst du das kritisch? Sollte man das sein lassen? Oder das würde mich jetzt einfach mal privat interessieren.
Ja, das ist natürlich, das sind ja auch mal diese ketzerischen Themen. Jein. Also
ein klares Ja.
Ja, genau. Ja, es hat nichts damit zu tun, dass ich mich nicht positionieren möchte. Es ist ganz klar so, dass ich sage, wenn ich einen Hund mit beispielsweise einer Ellbogendysplasie habe oder OCD oder whatever, einer Arthrose im Handgelenk, würde ich sagen, lass das mit dem Bällchen mal bitte sein. Ja, das ist echt mal mies. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn ich einen Hund mit schweren Rückenproblemen habe, sollte der auch nicht ruckartig an einem Zergel ziehen. Aber, und es ist natürlich auch immer, wie sagt man immer so schön, die Dosis macht das Gift. Also Balljunkies ist sowieso ein Thema, absolutes, es geht halt gar nicht. Das hat auch nichts mit Spiel zu tun. Es ist im Regelfall, wenn ich einen gesunden Hund habe und der rennt mal einem Ball hinterher oder du zergelst mal mit ihm, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Schlimm wird das erst, wenn du deinen Hund so pushst, dass der auf nichts anderes mehr anspringt und der 50 Mal hinter dem Ball herläuft und einen kurzen Stopp macht. Und das ist ja 50 Mal. Da denkt man sich, ach ja, das macht doch kein Mensch. Ich habe es oft genug gesehen, dass wirklich endlos der Ball wird geworfen, der Hund geht den Ball holen und kommt wieder und das geht und geht und geht. Und jedes Mal geht es halt auf den Ellbogen und auf die Vorderläufe. Und da muss man einfach ein Stück weit abwägen. Wie gesagt, mal Bällchen schmeißen sehe ich kein Problem. Außer jetzt bei einem Ellbogenhund, da wäre ich jetzt vorsichtig. Ja. Aber halt immer alles sinnvoll und bewusst. Auch zergeln kann ich mit dem Hund. Ich muss den ja nicht wie wild da an dem Seil hängen lassen. Und ich muss ja nicht hysterisch nach links und rechts zerren, sondern ich kann das Ganze ja auch vernünftig machen. Also da muss ich als Mensch mein Vernunftsdenken bitte walten lassen, weil das haben unsere Hunde nicht.
Ja, die würden 50 Mal hinter dem Ball herrennen.
Ja, genau. Da muss ich halt als Mensch, als ich hätte jetzt beinahe gesagt, als Erziehungsberechtigter, als verantwortungsvoller Hundehalter, muss ich halt sagen, so, das ist nicht grundsätzlich schlecht, aber auch nicht grundsätzlich gut. Wir essen ja auch mal was, was nicht optimal ist. Ja, ne? Also Junkfood, weiß ich nicht was, gibt es ja wenig Menschen, die sagen, nee, gar nicht. Ich kann zum Beispiel die Finger nicht von Schokolade lassen. Ja, finde ich auch ganz, ich ernähre mich sonst gerne auch gesund, aber so Schokolade geht schon mal immer und Kuchen auch, das ist toll. Ich esse auch gerne Brot und ich weiß, es ist auch nicht immer gesund. Also da musst du einfach immer drauf achten. Wir versuchen bei unseren Hunden ja ganz viel oftmals richtig zu machen. Also wenn, dann machen wir es auch richtig. Ja, dann wird auf die Ernährung geachtet, dann wird auf dies geachtet, auf jeden Faktor und dann wird das Gramm abgewogen, was das als Nahrungsergänzungsmittel ins Futter gegeben wird. Machen wir bei uns Menschen eigentlich in der Regel auch eher weniger, dass wir aufs Gramm genau das alles abwiegen. Und haben wir jetzt 50 Gramm Gemüse heute gegessen oder waren es doch 100 Gramm? Ja, also da gestatten wir selber uns ja auch ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Aber es ist wie mit allem. Also der Hund darf das mal machen, außer er ist jetzt krank und sollte es nicht machen, das ist kontraindiziert. Aber du musst halt wirklich auf alle Faktoren da so ein bisschen Rücksicht nehmen.
Du hattest, das fand ich jetzt noch ganz interessant, angesprochen, natürlich die Physio ist für die Gesundheit wichtig, aber nicht als einziges wichtig. Du hattest jetzt die Nahrung zum Beispiel noch erwähnt. Was gibt es denn noch für Bereiche? Ich kann mir vorstellen, also man sagt ja immer als Mensch, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber die Hälfte des Lebens verbringst du im Bett und schläfst. Das ist jetzt nicht, um Gottes Willen, wenn es weniger ist, ja. Aber der Hund muss ja auch schlafen. Also unsere haben natürlich auch ihre unterschiedlichen Liegeplätze. Was empfiehlst du denn da noch? Worauf sollte ich denn noch achten? Weil ja, es wird sehr, sehr viel für Hunde getan, im besten Sinne, nur weil manchmal was Bestes gemacht oder gemeint ist, ist es nicht unbedingt das Beste, aber wenn ich schon eine Fachfrau hier habe, dann möchte ich natürlich gerne wissen, was kann ich denn neben der Physiotherapie noch meinem Hund Gutes angedeihen lassen? Und da meine Hunde bevorzugt jetzt gerade auch wieder schlafen, habe ich jetzt gedacht, frage ich einfach mal nach.
Ja, es sind wirklich, ja, wenn man sich so den Lebensalltag unserer Hunde anschaut, sind es halt gibt es verschiedene wichtige Säulen. Das ist zum einen die Bewegung. Unsere Hunde sind Bewegungstiere, die brauchen das, die lieben das. Wenn sie älter werden, wird es ein bisschen weniger. Das ist bei uns Menschen ja auch meistens so. Das Essen ist ganz, ganz wichtig für die allermeisten Hunde und hat natürlich einen großen Einfluss auf die Gesundheit. Was bekomme ich zu essen? Bekomme ich die richtige Menge zu essen? Bin ich zu dick? Bin ich zu dünn? Das ist beim Mensch und beim Hund natürlich ein großes Thema. Also gute Ernährung auch immer ganz, ganz wichtig, ist aber auch ein sehr strittiges Thema. Wer füttert jetzt was und warum? Ne, da muss auch jeder so seinen Weg gehen, aber grundsätzlich ist das auch eine wichtige Säule, ja, und schlafen halt auch. Hunde schlafen zwischen 17 und 20 Stunden am Tag. Das muss man sich mal, muss man sich mal wegtun, ist eine ganze Menge. Und ich kann nur sagen, ich bin jetzt in einem Alter, also früher hat mir das nichts ausgemacht, aber wenn ich heute irgendwo mal auf dem Sofa übernachten muss oder auf irgendeinem Klappbett oder sowas, ja, dann weiß ich, am nächsten Morgen ist es ganz, ganz schlecht. Ja, es ist ein ganz, ganz schlechter Start. Und unser Schlaf, ja, der Schlaf des Menschen hat ja auch einen riesen Anteil daran, wie es uns geht, wie es uns körperlich geht, wie es uns seelisch geht, wie leistungsfähig unser Kopf ist. Wenn ich nicht gut geschlafen habe, dann bin ich, ne, dann läuft es auch mit dem Arbeiten nicht so gut und ich kann mich nicht gut konzentrieren. Ich habe vielleicht Rückenschmerzen oder ich kriege Kopfschmerzen davon. Also man weiß ja selber, wenn man sich gut bettet, wenn man gut geschlafen hat, kommt man auch gut durch den Tag. Ja, ist bei unseren Hunden halt genauso. Weil nachdem wir wissen, dass Hunde Schmerzen genauso empfinden wie Menschen, also die genauso Gelenkschmerzen und Rückenschmerzen haben können. Hunde können übrigens auch Kopfschmerzen haben. Also das ist so ein Ding, wenn wir Menschen Rückenschmerzen haben, haben wir als Folge daraus ja oft auch Kopfschmerzen. Und genau dasselbe kann unseren Hunden auch passieren. Und wenn man jetzt mal überlegt, dass es ganz viele Hunde gibt, die Gelenkprobleme haben und unleidlich werden, kann man sich überlegen, dass der Schmerz natürlich da eine signifikante Rolle spielt. Wenn der Hund jetzt schlecht gebettet schläft, also nicht ordentlich ausgeruht ist, ihm tut vielleicht der Rücken weh oder Kopfschmerzen, dann kann das natürlich auch, oder nee, dann kann es nicht nur, dann hat das hat das Auswirkungen auf sein tägliches Befinden. Das heißt, ich sollte auch gucken, dass mein Hund ordentlich gebettet ist. Ich weiß noch, dass unser allererster Hund, ein Cocker Spaniel, Bobby hieß der, das ist viele, viele Jahre, ich war 6 Jahre alt, also viele, viele Jahre her. in der Zeit hat sich ganz viel verändert. Der Bobby hat einfach eine dicke Kuscheldecke gehabt, auf der geschlafen hat. Da hat er sein Leben lang drauf geschlafen. Da hat man dem Ganzen aber vor über 30 Jahren auch noch nicht so viel beigemessen. Das war eine Zeit, da wusste man so gerade, dass der Hund überhaupt Schmerzen empfindet. Und das heißt, der Hund hat auf der Decke gelegen und das war schon eine kuschelige Decke. Das war ja früher auch nicht üblich. Heute ist es so, dass wir ganz viel auch gucken, wie liegt unser Hund. Vielfach wird ein Hundebett aber auch danach ausgesucht, wie sieht es aus. Also wie passt es in mein Wohnzimmer? Das ist ja so der optische Indikator, ist so das Erste, was wir wahrnehmen, wenn wir losziehen und sagen, jetzt ne, der Fifi braucht ein neues Hundebett. Aber viel wichtiger ist eigentlich zu gucken, neben der optischen Komponente, worauf liegt der Hund da eigentlich?
Also, sollte ich dann da achten als verantwortungsvoller Hundehalter, sage ich jetzt mal, wenn ich meinem Hund, weil wenn ich mir ein Bett aussuche, weiß ich, ich liege da zur Probe drin und dann wird da geguckt und hier geguckt und dort geguckt. Jetzt weniger, weil die Leute ein Geschäft machen wollen, sondern weil ich tatsächlich einen guten, erholsamen, gesunden Schlaf habe. Und wenn ich das meinem Hund anbieten möchte, ja, klar, ich gucke auch. Ich würde mir jetzt nicht unbedingt ein lila geblümtes Hundebett kaufen. Nichts gegen lila geblümt, es würde in meine Einrichtung nicht passen. Die Frage ist, worauf muss ich denn dann da achten? Weil es gibt natürlich Hundebetten, die mit diversen Sachen werben, die vielleicht aber gar nicht sinnvoll sind oder notwendig sind, sondern man sollte lieber auf dieses und jenes achten. Hast du da vielleicht ein paar Tipps?
Ja, also grundsätzlich immer das Inlay angucken, also gucken, was drin ist. Ich bin halt ein großer Freund, nicht nur bei kranken Hunden, nicht nur bei alten Hunden, von orthopädischen Matratzen, die halt einen Memory Foam haben, das heißt, beziehungsweise eine Schicht aus Memory Foam, weil reine Memory Foam Matratzen auch nicht sinnvoll sind, weil die, wenn du keinen anderen Schaumstoff damit kombinierst, ihre Wirkung gar nicht wirklich erfüllen können. Das heißt, du solltest im Prinzip im besten Fall eine Matratze haben, die ein Memory Foam hat, kombiniert mit einem anderen Schaumstoff. Und dadurch erreichst du, dass der Hund druckentlastend gelagert ist, weil dieser Schaumstoff, der kommt ursprünglich aus der Raumfahrt, der passt sich halt der Körperform an. Das heißt, wenn der Hund sich da reinlegt, ist das im Prinzip der Körperform exakt angepasst. Das verhindert, dass irgendwo die Durchblutung nicht richtig funktioniert, das verhindert aber auch, dass er nicht ordentlich liegt. Das heißt, er liegt wirklich einfach ganz gerade, seinem Gewicht angepasst. Auch da muss man natürlich gucken, die Matratze muss von der Dicke her auch dem Gewicht und der Größe des Hundes angepasst sein. Also bis jetzt bei einem 60-Kilo-Hund mit einer 2-Zentimeter-Matratze definitiv nicht gut bedient. Auch da muss man natürlich schauen, passt das zueinander? Und ja, die Größe des Betts ist natürlich auch wichtig. Unsere Hunde rollen sich zwar gerne ein, sollten aber grundsätzlich auch die Möglichkeit haben, sich in ihrem Hundebett ausstrecken zu können. Also sich bequem wirklich lang machen zu können, den Kopf ablegen zu können. Dafür sollte dann auch der Rand des Bettes, es gibt ja Hunde, die wollen gar keinen Rand haben, gibt es ja auch, aber die meisten mögen das ganz gerne, wenn die einen Rand haben. Aber auch da sollte, ich weiß, es ist im Moment so ein ganz großer Trend, dass Betten einen ganz furchtbar hohen Rand haben. Da kann der Hund den Kopf dann gar nicht drauf ablegen. Finde ich relativ schwierig. Also da hilft mir dann selbst die tollste orthopädische Matratze nicht mehr, wenn der Hund dann seinen Kopf auf dem Rand ablegen möchte, aber da höchst unphysiologisch gelagert ist. Also auch da immer so ein bisschen nicht nur nach modischen und Aspekten und nach Trends gucken, sondern so den gesunden Menschenverstand walten lassen. Kann mein Hund denn da eigentlich liegen, ohne Verrenkungen machen zu müssen? Ist das gut für die Halswirbelsäule? Liegt der wirklich bequem oder nicht? Also das sind so Faktoren, da sollte man auf jeden Fall drauf achten.
Jetzt hast du einen Stichpunkt und da muss ich jetzt noch mal einhaken. Halswirbelsäule. Das ewige Streitthema, ich stehe dazu, es ist ein Streitthema. Du weißt schon, was kommt. Halsband oder Geschirr. Magst du da noch kurz was zu sagen? Ich stehe dazu, meine Hunde gehen im Geschirr, weil es einfach für mich eben angebracht ist. Es ist aber auch eine Fraktion in Anführungsstrichen da, die sagen, ein Halsband ist auch durchaus sinnvoll. Jeder, sage ich mal, muss das selber letzten Endes verantworten. Aber weil gerade das Stichwort Halswirbelsäule kam, dachte ich, jetzt oder nicht?
Jetzt nagelst du mich fest. Genau. Ja, auch da muss ich wieder sagen, also die Tessa zum Beispiel hat beides. Die Tessa, die hat ein Geschirr und die Tessa hat aber auch ein Halsband. Und ich setze das meistens so ein, wie wir es halt gerade brauchen. Das heißt, wenn ich weiß, dass die Tessa viel frei laufen kann, nicht an der Leine zieht, also wenn wir keine Situation haben, wo sie aufgeregt ist, dann trägt die ganz oft einfach nur ein Halsband. Wenn ich aber weiß, wir gehen irgendwo hin, wo sie sich nicht auskennt, das heißt, dann weiß ich, dass sie aufgeregt ist, dass sie unruhig ist, dann läuft sie in einem Geschirr. Wenn ein Hund eine Erkrankung der Halswirbelsäule hat, sollte der am besten niemals ein Halsband tragen, sondern immer ein Geschirr haben. Wenn ein Hund Rückenprobleme hat, solltest du aber darauf achten, dass zum Beispiel, wenn er ein Geschirr trägt, ist dann auch nicht schlecht, aber sollte das bitte so sein, dass es nicht auf diese Stellen drückt, die zum Beispiel jetzt gerade an der Wirbelsäule erkrankt sind. Grundsätzlich muss man auch da wieder abwägen, was macht Sinn? Was kann mein Hund tragen? Wo bin ich mit meinem Hund unterwegs? Zieht mein Hund an der Leine? Gibt es viele Situationen, wo der plötzlich in der Leine hängt? Ja, dann ist ein Halsband halt einfach Mist. Würde ich dann auch nicht machen. Auch beim Halsband musst du immer gucken. Ich würde immer, wenn ein Hund ein Halsband trägt, eher ein breiteres Halsband wählen, dass du entsprechende Druckverteilung hast. Es sollte nicht dran geruckt werden. Ich sehe das ganz oft, besonders bei so kleinen Hunden, wo dann mal ein kräftiger Ruck am Halsband gemacht wird. Und ich denke, na wunderbar, Gott sei Dank ist das Genick jetzt gerade nicht gebrochen. Gibt es durch, ist alles schon passiert. Also bitte, bevor man heftig an der Leine ruckt, immer mal überlegen, was man dann eigentlich gerade so macht. Man macht im Affekt ja schon mal viel, aber das ist halt einfach nur Mist. Aber auch beim Geschirr, also deshalb sage ich, man kann nicht so pauschal sagen, Halsband oder Geschirr, du kannst auch beim Geschirr ganz viel Mist machen. Und es gibt einfach auch Geschirre, die sind für Hunde auch nicht gut. Weil sobald ein Geschirr den Hund in seiner Bewegungsfreiheit einschränkt, störe ich gesunde Bewegungsabläufe. Wenn ich jetzt beispielsweise, man möge mich kreuzigen, ein Norweger-Geschirr heranziehe, weiß man mittlerweile, dass durch diesen großen, breiten Riemen, der da über die Brust verläuft, die Vorführung der Vordergliedmasse überhaupt nicht mehr physiologisch möglich ist. Das heißt, der Hund läuft vorne eigentlich die ganze Zeit wie ein Zinnsoldat. Sprich, der kann seine Vordergliedmasse nicht so nach vorne führen, wie er das eigentlich sollte. Das heißt, der gibt viel mehr Last nach hinten und dadurch förderst du, obwohl dein Hund am Geschirr läuft, am Norweger Geschirr läuft, in dem Moment Fehlhaltungen. Und du förderst Arthrose, weil er seinen Ellbogen nicht mehr ordentlich bewegen kann. Und du förderst Verspannungen, weil die Körperbereiche falsch belastet werden. Das heißt, da musst du immer genau gucken, auch wenn du ein Geschirr hast, was jetzt zu eng ist oder ja in irgendwelchen Bereichen drückt oder einschneidet, wird der Hund sich automatisch verkrampft halten. Das heißt, was ich da wirklich empfehlen kann, und das ist überhaupt keine große Investition und das ist auch kein Heckmeck, ist wirklich ein maßangefertigtes Geschirr zu verwenden, wo der Hund vermessen wird und es wird auf die Bedürfnisse seines Körpers, seiner Größe, seines Gewichtes einfach angefertigt. Weil sowas ist etwas, was der Hund, die Tessa hat ihr, läuft an einem Sicherheitsgeschirr, das heißt, die hat noch einen Gurt mehr, hat auch verschiedene Punkte, wo man zum Beispiel die Leine einhaken kann. Das Geschirr hat die bestimmt schon 7 Jahre. Das heißt, wenn man da entsprechend investiert, ist das auch etwas, was man viele Jahre nutzen kann. Und das ist durchaus eine lohnenswerte Geschichte. Aber pauschal Halsband oder Geschirr kann man gar nicht sagen. Das ist auch immer Qualität entscheidend, muss gut gepolstert sein, die Verschlüsse müssen ordentlich sein. Sonst kann auch ein Geschirr einfach schädlich sein.
Martina, ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben so wahnsinnig viel Input. Ja, das ist einfach wirklich, es ist ein Thema, wir könnten ja noch länger sprechen. Ich weiß aber, du hast jetzt für unsere Zuschauer noch ein kleines Leckerchen vorbereitet. Magst du denn noch sagen, was du vorbereitet hast für unsere Zuschauer?
Ja, also ich möchte ja gerne immer auch andere Menschen für das begeistern, für das ich so brenne, also Bewegungstraining. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele Leute auch, die mir vorher schon mal geschrieben haben, gesagt haben, soll ich einen Kurs machen, soll ich keinen Kurs machen? Und ich weiß ja nicht, ob ich das kann, ob der Hund das kann. Die sind aber ganz unsicher, finden das eigentlich ganz toll. Aber naja, und ich möchte Menschen dafür begeistern, weil ich bekomme durchweg immer wieder total schönes Feedback von Menschen, die sich das so im ersten Moment gar nicht gedacht haben, was sie da alles rausholen können. Und deshalb würde ich gerne deinen Zuhörern dann entsprechend auch einen Rabattcode auf die Kurse schenken, damit sie dann entsprechend die Kurse günstiger buchen können, um da nochmal einen zusätzlichen Anreiz und ein Leckerli zu schaffen, um in die Gesundheit des Hundes zu investieren.
Das heißt, die Angaben zu deiner Person, zu deiner Webseite und alles finden unsere Zuschauer natürlich unterhalb des Videos. Da werden wir das dann alles drauf verlinken und da finden die dann auch dein Leckerchen.
Genau.
Super. Martina, ich möchte dir nochmal wirklich von ganzem Herzen danken für diesen wahnsinnigen Input, den wir bekommen haben. Wir werden uns mit Sicherheit nochmal zu einem anderen Interview sehen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Für heute sage ich erst nochmal herzlichen Dank und ich wünsche dir einen schönen Tag. Tschüss, Martina.
Tschüss, danke schön.